Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und wir sprechen heute über das Thema Mitarbeiterfluktuation. Wir wollen also mal besprechen, was Mitarbeiter bewegt, beim Unternehmen zu kündigen, wie man das verhindern kann, wie man Mitarbeiterbindung aufbauen kann. All diese Aspekte wollen wir einmal zusammenfassen. Und ja, wenn ich wir sage, dann meine ich meinen heutigen Gast und mich. Bei mir ist heute Michael Röhr von People Rebellion und er hat seine Tätigkeit, ich finde, sehr schönen Begriff gefunden, Fluktuationsforensiker. Was das genau ist, was er damit meint, das kann er uns gleich mal erklären. Erstmal, hallo Michael, schön, dass du da bist.
Hallo Michael, danke, schön, dass ich bei dir sein darf und auch liebe Grüße an das Publikum.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Fluktuationsforensiker ist wirklich ein wunderbarer Begriff, wie ich finde. Da steckt natürlich Fluktuation drin, also unser Thema, über das wir auch heute sprechen. Und der andere Teil, Forensiker, da denke ich so ein bisschen an Ermittler, an Krimis. Was meint ihr konkret damit, Fluktuationsforensik, und was ist da deine Tätigkeit in diesem Bereich?
Also deine Gedanken gehen schon in die richtige Richtung. Es ist wirklich zum Start Forensik. Was uns antreibt, kann man kurz in einem Satz zusammenfassen. Stelle vor, du könntest voraussagen, wann Mitarbeitende kündigen und du könntest dir mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken. Wir schaffen so Win-Win-Situationen zwischen Mitarbeitenden und Unternehmen. Das ist das, was uns antreibt.
Ja, ich glaube, es ist auch nötig, dass man sich damit beschäftigt. Ich habe da mal so ein paar Zahlen rausgesucht, die recht prägnant sind. Jeden Tag beginnen gut 27.000 Menschen einen neuen Job und fast die gleiche Zahl an Personen erlebt täglich auch den letzten Arbeitstag in ihrem bisherigen Arbeitsverhältnis. Also fast ein Gleichgewicht, und so steht zumindest im Bericht, habe ich hier mal rausgesucht vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Fluktuation auf dem deutschen Arbeitsmarkt, Dynamik von Personalbewegungen und deren Einflussfaktoren. Ganz spannende Studie, kann man sich auch im Internet runterladen. Ich packe den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Und ja, wir bekommen da eine ganz gute Betrachtung der Mitarbeiterfluktuation. Ich will da mal so ein paar Aspekte rausgreifen, weil ich glaube, die einfach ganz spannend sind und auch so ein bisschen zeigen, warum beschäftigen wir uns auch jetzt damit? Also was ist jetzt gerade auch das Thema dabei? Erstmal das Thema Fluktuation an sich ist prozyklisch, sagen die Forscher in dem Bericht. Das heißt, in wirtschaftlichen Aufschwungphasen gibt es eine höhere Wechselbereitschaft. Und in Krisenzeiten, wir haben das bei Corona gesehen und auch bei der Finanzkrise, ist eher so ein Rückgang der Fluktuation zu verzeichnen. Das sehen wir auch nochmal in kleineren Detail an der konjunkturellen Lage bei Personalbewegungen. Gibt es jetzt eine höhere Fluktuation bei günstiger wirtschaftlicher Lage? Sehen wir jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt, der sich auch so verändert hat, dass sich Mitarbeitende den Job eher aussuchen können. Also es ist nicht mehr so, dass das Unternehmen sich einen Mitarbeiter sucht, sondern es hat sich so ein bisschen umgedreht. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Homeoffice und Mobilitätskosten an sich. Die fördern halt auch den Wechsel eher. Also durch diese Bedingungen, die man da schafft, ist es auch eben möglich, schneller zu wechseln. Ist auch mit ein Thema, warum viele Unternehmen halt einfach auch zurückgehen und sagen, wir holen unsere Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro. Wir machen weniger Homeoffice. Ein Aspekt auf jeden Fall dabei.
Das kann ich so bestätigen. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten macht man mit Sicherheit die berühmte Faust eher in der Tasche.
Genau, also wie gibt es jetzt auch diese Veränderung? Das geht hauptsächlich halt von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus. Das ist schon so der Haupttreiber bei Fluktuation. Und gerade bei Unsicherheiten geht es halt deutlich zurück. Ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt. Wenn es halt wirtschaftlich unsicher ist, bleibt man erstmal nochmal tatsächlich auch in dem Job. Das ist halt deutlich zu erkennen. Und dann haben wir natürlich wie immer diesen demografischen Wandel. Klar ist natürlich ein dominierendes Element. Viele Mitarbeitende gehen in Rente. Wir verlieren erfahrene Fachkräfte, Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt. Und weniger junge Menschen rücken nach. Also einmal auch das Thema Ausbildung. Dann aber auch eben viele gehen erstmal ins Studium, gehen auch erstmal in eine andere Karriere. Also da haben wir auf jeden Fall eine Diskrepanz, über die man sprechen muss und die sich dann auch auswirken eben auf das Thema Mitarbeiterfluktuation. Mhm. Was sind so aus eurer Perspektive so die häufigsten Herausforderungen, denen Unternehmen dabei gegenüberstehen? Also gerade wenn sie jetzt eben das Thema Fluktuation in die Perspektive nehmen, wenn die versuchen, das zu reduzieren, was sind da so die Herausforderungen aus eurer Sicht?
Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe ja gesagt, wir analysieren Daten. Und du hattest gerade gesagt, Mensch, Forensik, das klingt so ein bisschen nach investigativen Tätigkeiten. Das ist auch genauso. Also als erstes ist, wir gehen in eine Datenanalyse. Wir lassen nackte, blanke Zahlen sprechen. Und oft ist die Datenbasis, die Unternehmen haben, nicht so, dass man dann daraus Schlussfolgerungen schließen kann. Das heißt, wir müssen reingehen Und die verschiedensten Systeme, HR-Systeme, Krankenstände, es gibt Austrittsgespräche, die aber nicht systematisch erfasst werden. Es gibt Mitarbeiterbefragungen, die wieder in einem anderen Tool laufen. Und all diese Daten sammeln wir, korrelieren die und versuchen darauf entsprechend eine Prognose abzugeben, in welche Teams besonders gefährdet sind. Also das ist erstmal die Herausforderung. Ich habe Daten, aber wie nutze ich diese Daten? Und die andere Herausforderung ist einfach, dass oft gesagt wird, hey, der Mitarbeiter hat nicht zu uns gepasst. Mitarbeiter kommen wegen dem Unternehmen, gehen wegen dem Chef. Das sind alles so Glaubenssätze, die sich etabliert haben, um sich die Arbeit auch ein bisschen einfach zu machen. Da bin ich ehrlich. Wir gehen rein und sagen, 5-mal W-Fragen, warum ist der Mitarbeiter unglücklich mit seinem Chef? Hat das Unternehmen den Chef befähigt? Ist die beste Fachkraft zum Mitarbeiter geworden, ohne dass er irgendwelche Schulungen erhalten hat? Gibt es ein Wertekanon im Unternehmen, das durchgängig ist, an dem sich eine Führungskraft orientieren kann? Also es gibt mannigfaltige Themen, wo letztendlich wir den Unternehmen zeigen können, woran man arbeiten muss, um ein durchgängiges Konzept zu haben.
Ja, genau. Und wir haben das ja auch schon in verschiedenen Ausgaben unseres Podcasts thematisiert. Das war ja schon häufiger auch nochmal an der Tagesordnung, dass wir darüber gesprochen haben. Hier auch nochmal der Rückgriff auf das Institut der deutschen Wirtschaft. Wenn man nochmal guckt, was sind jetzt so die Flexibilisierungsstrategien tatsächlich, die man da unterscheiden kann? Das Institut macht das eben in einen internen und einen externen Bereich der Flexibilisierung. Also wenn wir auf den Bereich der internen Flexibilisierung gucken, dann sehen wir einfach, dass Weiterbildung die Fluktuation signifikant reduziert und dass variable Vergütung stabilisierend wirkt. Das haben wir auch schon ausführlich besprochen in der Folge Anreizsysteme und Vergütung zur Mitarbeitermotivation, wo Stefan Wendel bei uns zu Gast war. Was sind weitere Faktoren? Arbeitszeitkonten werden von dem Institut genannt, die sorgen für eine höhere Fluktuation. Und das Bild von Arbeit ist auch ein anderes geworden. Das sagt nicht nur das Institut, das sagt auch die Gallup-Studie Engagement Index. Wenn man da mal reinguckt, das sind relativ aktuelle Zahlen. Nur 17% der Beschäftigten fühlen sich tatsächlich an das Unternehmen gebunden. Das wirkt sich natürlich auch eher negativ auf die Produktivität und die Fluktuationsrate aus. Also das sind so die internen Faktoren. Ich finde es auch nochmal spannend, auf die externen Faktoren zu gucken. Und da geht es tatsächlich um das Thema befristete Beschäftigung. Hat natürlich einen positiven Zusammenhang mit Fluktuation. Und geringfügige Beschäftigung hat auch einen klaren Effekt. Also da ist man auch eher dann nochmal bereit zu wechseln. Weitere Faktoren, klar, natürlich das Thema Zeitarbeit. Und natürlich auch das Thema Freiberuflichkeit. Genau, und gucken wir nochmal auf die Belegschaftsstruktur. Da kann man sagen, dass ein höheres Durchschnittsalter eher für eine geringere Fluktuation sorgt und dass höher Qualifizierte auch tendenziell länger im Unternehmen bleiben. Das heißt also, Betriebe mit vielen Fachkräften haben eher mit einer geringeren Fluktuation zu kämpfen. Anders sieht das beim Wettbewerbsdruck aus. Ist ein hoher Wettbewerbsdruck da, ist tatsächlich auch ein eher höherer Einfluss auf die Fluktuation zu erkennen.
Das kann ich so auch aus unserer Praxis bestätigen.
Auf der anderen Seite wieder hat man einen Personalrat, wirkt der eher stabilisierend, kann man sich auch in gewisser Weise vorstellen. Und wenn wir jetzt nochmal konkret auf Branchen gucken oder auf Bereiche gucken am Arbeitsmarkt, wo ist hohe Fluktuation, wo ist eher geringe Fluktuation? Eine hohe Fluktuation kann man tatsächlich ablesen an den Zahlen im Gastgewerbe. Und eine geringere Fluktuation eher im Bereich Finanzdienstleistungen oder auch öffentlicher Sektor.
Aber auch in Branchen mit tendenziell höherer Fluktuation gibt es Leuchttürme, die zeigen, dass man die Fluktuation erheblich senken kann, wenn man die richtigen Maßnahmen einleitet.
Mhm. Ihr habt euch jetzt ja schon fokussiert auch auf das Thema Fluktuation. Ist das auch so ein Bereich, wo ihr erkannt habt, das ist ein Bereich mit viel Potenzial, aber da wird noch zu wenig gemacht, jetzt auch von Unternehmensseite?
Auf alle Fälle. Also Recruiting ist heute auf einem super Stand. Wir haben E-Recruiting, wir gehen über Social Media rein, wir können die Leute entsprechend gezielt ansprechen. Wir setzen KI heutzutage ein fürs Recruiting. Es gibt super tolle Landingpages, wo sich Mitarbeiter bewerben können, über WhatsApp. Und also das wird schon sehr, sehr niederschwellig gemacht. Eine gesunde Fluktuation muss sein, um frisches Blut, so nenne ich das jetzt einfach mal, ins Unternehmen zu bekommen. Neue Ideen, neue Gedanken, neue Impulse. Aber sobald ich sage, jetzt geht es in eine ungesunde, eine wesentlich überproportionale Fluktuation und wir reden hier von 20-30% der Mitarbeitenden, dann muss ich da reingehen und dann muss das Unternehmen handeln, weil, nochmal, mit jeder Kündigung verliert das Unternehmen bares Geld, um es wieder auf rein monetäre und rein Zahlen getriebene Aspekte runterzubrechen.
Das heißt, ihr stellt das schon auch so ein bisschen gegenüber, was habe ich für Recruiting-Kosten, wenn ich jetzt tatsächlich neue Mitarbeitende suche, gegenüber dem, was muss ich investieren, um Mitarbeiter vielleicht einfach zu halten, also um das Potenzial auch im Unternehmen zu behalten.
Genau, also wenn wir in unsere Forensik reingehen, ermitteln wir die Daten und wir haben ein Datenmodell entwickelt, wo wir genau sagen können, eine Kündigung kostet dich Summe X. Und da reden wir je nach dem, wie der Mitarbeiter zur Wertschöpfung des Unternehmens beiträgt, von 0,5 bis 2 mal das Jahresgehalt. Und ebenfalls ermitteln wir einen sogenannten Break-Even. Das heißt, ich investiere in einen Mitarbeiter. Recruiting muss bezahlt werden. Ich habe Stellenanzeigen. Ich habe Kampagnen auf Social Media. Eine Stelle ist nicht besetzt. In der Zeit kann ich keinen Umsatz generieren. Dann kommt der Mitarbeiter ins Unternehmen. Da muss er eingearbeitet werden. Ich stelle einen Kollegen daneben, der ihn einarbeitet. Er braucht Ausstattungen, sei es Sicherheitsausrüstungen, sei es ein PC, was auch immer. Das sind alles Kosten, die ich erstmal investieren muss. Dann wird irgendwann der Mitarbeiter immer produktiver, immer produktiver, immer produktiver. Und dann erreicht er einen Punkt, wo er die Kosten, die ich vorher investiert habe, ja, ich meine es nicht despektierlich, aber abgearbeitet hat. Das heißt, ab dem Punkt, diesem Break-Even-Point, trägt er zur Wertschöpfung des Unternehmens bei und das, was ich vorher investiert habe, ist entsprechend egalisiert an diesem Punkt. Und Mitarbeitende, die vor diesem Break-Even entsprechend kündigen oder gekündigt werden während der Probezeit, ist halt auch da wieder ein schlechtes Geschäft fürs Unternehmen. Warum? Ich investiere in Recruiting, ich habe eine Stelle nicht besetzt, ich investiere in einen Mitarbeiter, den ich entsprechend onboarde und dann wird er gekündigt, weil es doch eine falsche Entscheidung war, verliert das Unternehmen Geld.
Ja, lass uns nochmal kurz beim Thema Recruiting bleiben. Da gibt es nämlich so ein paar Faktoren rund um das Finden von Mitarbeitenden, die ich ganz spannend finde. Ich habe die mal aus dem KVD-Whitepaper Fachkräfte im Service rausgezogen. Da geht es einmal um die Anforderungsanalyse und die Stellenausschreibung, also dass es da schon auch eine Klarheit gibt über die Fachkompetenz und dass man über attraktive und kreative Formulierungen Mitarbeitende eher anspricht. Dann natürlich der klassische Bereich Außendarstellung und PR. Also ich brauche eine authentische Kommunikation in der Unternehmenskultur. Mitarbeitende können als Testimonials fungieren oder eben auch Corporate Influencer, auch nochmal ein spannendes Thema. Und ich muss natürlich auch tatsächlich in die aktive Akquise gehen. Also es ist nicht mehr so, dass ich tatsächlich eine große Zahl von Bewerbungen bekomme, vielleicht auch Initiativbewerbungen, sondern ich muss einfach als Unternehmen auch aktiv werden, über Social Media gehen, wenn ich jetzt jüngere Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen möchte. Schnuppertage sind so ein Klassiker. Schnelle Rückmeldungen natürlich bei Bewerbungen, Wertschätzung zeigen, wo man auch sagt, dass man sich bedankt für die Bewerbung. Also dass man da tatsächlich auch individuell eingeht und auch wirklich dann nah an dem Bewerber oder an der Bewerberin ist.
Mhm.
Dann immer noch dieser klassische Faktor Vorstellungsgespräch. Gibt es ja auch viele Veränderungen. Was ist tatsächlich jetzt hatte ich auch noch gefragt im Bereich Vorstellungsgespräch? Was passiert da noch? Aber das ist natürlich immer eine gute Gelegenheit zu gucken, ist die Passung da zu dem Kandidaten oder zur Kandidatin? Passt das zum Job? Passt er auch zum Team? Und auf der anderen Seite natürlich ist es auch für den Kandidaten oder die Kandidatin passend, was das Unternehmen anbieten kann. Dann natürlich direkt auch die Gespräche am direkten späteren Arbeitsplatz. Also kann man schon mal einen Kontakt aufbauen zu den Kolleginnen und Kollegen, die man später haben wird, vielleicht auch zum Teamleiter, zur Führungskraft, dass man da auch schon mal gucken kann, passt das zusammen auf beiden Seiten? Kann man sich da tatsächlich auch finden? Ist das eine Gelegenheit, wo man auch zusammenkommen kann?
Okay, super.
Mhm. Jetzt hast du ja von Daten auch schon gesprochen, auch von Merkmalen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Mit welchen Daten arbeitet ihr dann tatsächlich? Also wo könnt ihr was erkennen und auch was ablesen, um dann Empfehlungen aussprechen zu können?
Das Kernsystem ist erstmal das HR-System. Das heißt, da gibt es sehr viele Daten über Betriebszugehörigkeit, Krankenstände, Kündigungsraten. Das alles können wir aus dem HR-System entsprechend herausziehen. Dann, ich hatte es gerade schon mal erwähnt, gibt es viele, ich sag mal, Zettel, die nebenbei geführt werden. Wenn ein Mitarbeiter kündigt, gibt es systematische Austrittsgespräche. Also primär HR-System plus entsprechende Subsysteme wie oder Befragungen, wie Mitarbeiterbefragungen. Wir selber sind Fan von Pulse-Checks, das heißt nicht die eine Mitarbeiterbefragung im Jahr, sondern tägliche, monatliche, wöchentliche, was auch immer, was gerade in ist, oder themenbezogene Befragungen. Der Mitarbeiter hat auf seinem Handy vielleicht, weil wir reden auch sehr oft vom Blue-Collar-Bereich, also von operativen Bereichen, die nicht jeden Tag vor dem Intranet sitzen. Der Mitarbeiter hat eine App auf seinem Handy und dann kommt, hey, wie fühlst du dich heute Morgen? Da kann er sich kurz einchecken. Oder wie war die letzte Belegschaftsversammlung? Also solche Pulse-Checks geben auch sehr, sehr guten Hinweis darauf, wie gerade der Puls des Unternehmens tickt.
Mhm. Das sind ja dann auch Aspekte, die muss man ja auch im Unternehmen etablieren. Also ist ja dann auch so ein Leadership-Thema, dass ich dann Führungskräfte auch entsprechend ja schon so darauf vorbereite. Ich möchte diese enge Taktung auch haben von Mitarbeitergesprächen. Ich möchte auch diese Daten haben. Wie geht ihr da vor? Also das ist ja dann auch nochmal ein Aufwand, tatsächlich auch dann Überzeugungsarbeit zu leisten.
Im zweiten Schritt geht es dann in die diagnostizierten Fokusbereiche rein und wir machen Workshops mit den Führungskräften. Wir konfrontieren die, so sage ich es einfach mal, mit den Zahlen, die wir ermittelt haben und sagen, hey, euch entgeht jedes Jahr dieses an Gewinn. Das ist meistens der Trigger, um Führungskräfte erstmal zu sensibilisieren für dieses Thema. Sie sind zahlengetrieben und wir kommen mit Zahlen. Das heißt, wir machen dann in diesem Workshop, haben wir erstmal ein gemeinsames Problemverständnis geschaffen, dass Führungskräfte offen sind und sagen, oh ja, da haben wir ein Thema. Weg von dem, was ich gerade gesagt habe, der hat noch nie zu uns gepasst oder den wollten wir schon immer loswerden. Dass wirklich die Leute sagen, Mensch, wenn wir daran arbeiten, dann können wir eine Win-Win-Situation, und das ist wichtig für uns. Es geht nicht darum, nur fürs Unternehmen Geld zu sparen, sondern unser Ansatz ist, wenn ich sag mal 100 Kündigungen habe und die kosten mich eine Summe X, dass ich Summe Y in Mitarbeiter investiere, und wenn Y kleiner ist als X, hat das Unternehmen immer noch einen Gewinn und die Mitarbeiter kann ich binden, Mitarbeiter sind zufrieden und das nennen wir dann eine Win-Win-Situation und die wollen wir schaffen mit unserem Kunden. Also zweites Step ist wirklich gemeinsames Problemverständnis mit den Führungskräften herstellen.
Jetzt hast du ja vorhin auch schon von dem Frühwarnsystem gesprochen, also dass man vielleicht schon frühzeitig erkennen kann, wenn ein Mitarbeiter auf dem Weg ist, zu kündigen. Also wir haben ja auch schon mal hier im Podcast Personalmanagement eine Folge gehabt zum Thema innere Kündigung. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Was sind so Indikatoren, wo ihr sagt, das ist ein Merkmal, wo sich jemand vielleicht schon innerlich verabschiedet hat von seinem Job oder wo er zumindest unzufrieden ist, aber noch gehalten werden kann?
Ein wesentlicher Indikator ist der Krankenstand. Das heißt, in der Regel steigt der Krankenstand, bevor Leute in die Kündigung gehen. Mhm. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die wir rausgefunden haben in unseren Ermittlungen. Ein anderer Punkt ist, dass wenn man Mitarbeiterbefragungen macht, so diese Pulse-Checks, dass die nach unten gehen, also so ein Net Promoter Score, so nenne ich ihn einfach mal, den zu ermitteln, der zeigt mir, wenn Mitarbeiter unzufrieden werden. Und natürlich, ja klar, Leistung, Qualitätsmerkmale. Das heißt, wenn die Qualität der Arbeit nicht stimmt, das ist auch ein Indikator, dass Mitarbeiter unzufrieden sind.
Wenn wir jetzt einmal konkret reingehen in die Arbeit, du hast jetzt gerade beschrieben, wie das Modell so aussieht, wie die ersten beiden Schritte sind, also Stichwort Daten sammeln und erste Dialoge mit den Führungskräften führen. Wie kann ich mir so ein konkretes Projekt dann auch vorstellen? Also kannst du was sagen zu zeitlicher Spanne zum Beispiel oder messbare Erfolge? Was sind so erste Schritte, die dann auch von euch erfolgen, wo das Unternehmen dann auch mitgenommen werden muss?
Das erste ist, im Rahmen unserer Forensik und unserer Diagnose werden KPIs gemeinsam mit dem Kunden ermittelt. Das heißt, um zu schauen, wie sieht es vor dem Projekt aus? Das sind ja die Daten, die wir in unserer Forensik ermitteln. Und dann, was ist unser Zielwert? Und den dann halt langfristig zu überwachen und zu schauen, stimmt die Tendenz? Wir werden die Fluktuation nicht von heute auf morgen runterkriegen, weil oft sind es, du hattest angesprochen, organisatorische Themen, Führungsthemen, da, das sind mittellangfristige Konzepte, Strategien, die man da entwickeln muss. Und das andere ist, dass wir, ich habe es gerade gesagt, es muss langfristig gedacht werden, dass wir eine Strategie entwickeln, um halt eine zielgruppengerechte Mitarbeiterbindung zu implementieren. Das heißt, wir haben die verschiedensten Abteilungen jetzt untersucht in unserer Diagnose und es gibt nicht die eine Lösung. Das wäre vermessen zu sagen, wir kommen und sagen, stell einen Kicker ins Foyer und alle sind glücklich. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir gehen dann rein und entwickeln pro Zielgruppe entsprechende Bindungsstrategien, so nenne ich das einfach mal. Zum Beispiel, wenn eine etwas ältere Belegschaft da ist, dann kann ich vielleicht mit einem Abo für ein Fitnessstudio nicht so viel bewirken, wie wenn ich auf einmal den Mitarbeitenden etwas zur Rente beitrage. Das heißt, man muss wirklich schauen, wie kann ich diese Summe X und Y, die ich sagte, wie investiere ich Y wieder in Mitarbeiterbindung, gezielte Mitarbeiterbindung. Das ist ein Teil unserer Strategie. Und das Bindungsbarometer nachher ist, dass wir wirklich die Forensik, die wir vorher gemacht haben, automatisieren, systematisieren und dann ein Ampelsystem pro untersuchter Gruppe machen und sagen, aha, wenn das so weiterläuft, dann ist alles grün, dann hast du nicht mit erhöhter Fluktuation zu rechnen. Wenn es dann gelb wird, dann ups, da muss ich mal reingehen in dieses Team und mal schauen, was ist jetzt genau da zu tun, dass es nicht irgendwann rot wird und zur erhöhten Kündigung kommt.
Kannst du noch mal was zum Projektablauf sagen? Also hast du so eine zeitliche Komponente, wenn ihr einsteigt, was man da rechnen muss? Oder du hast auch gerade gesagt, es gibt dieses Ampelsystem. Ist dann auch im Prinzip nach dieser Konzeptionsphase eine Begleitung weiterhin vorhanden, dass ihr dann immer noch mal sagt, irgendwie uns ist was aufgefallen oder lass uns noch mal zusammen drauf gucken. Wie plant ihr das?
Fange ich hinten an beim Bindungsbarometer. Das wird eine Softwarelösung sein. Wir schaffen vorne die Voraussetzungen und Schnittstellen, dass wir die Daten, die wir erhoben haben, zukünftig automatisiert auswerten können und bilden die Strategie praktisch dann in einem Tool ab, so nenne ich es mal, um letztendlich unseren Kunden so ein Ampelsystem zur Verfügung zu stellen. Also es ist nicht so, dass wir einmal im Jahr dann wieder vorbeischauen. Klar, das System muss ein bisschen justiert werden ab und an, aber wir kommen nicht jedes Jahr vorbei und machen immer wieder den gleichen Prozess durch, sondern wir geben unseren Kunden wirklich ein Tool an die Hand, ein Dashboard, wo letztendlich die Kennzahlen ermittelt werden und so korreliert werden, dass man auf Dauer damit arbeiten kann. Vom Projektablauf her, das ist sehr kundenindividuell. Ein Teil, den hatte ich noch nicht erwähnt, ist bei der Diagnose, dass wir mit den Mitarbeitenden sprechen. Das heißt, wir haben das eine sind die nackten Zahlen, das andere ist, wir reden mit den Führungskräften, um gemeinsames Problemverständnis zu erlangen. Und das nächste ist dann, dass wir auch mit den Mitarbeitern und ihre Sicht mal entsprechend einholen. Das kann natürlich je nach untersuchten Bereichen dann entsprechend auch zeitlich eine Komponente sein, die schwer einzuschätzen ist. Das hängt also wirklich vom Projektumfang ab. Wenn wir mit den Mitarbeitenden sprechen, dann machen wir das in deren gewohnten Umgebungen. Das heißt, aktuell zum Beispiel sind wir bei einem Handwerksbetrieb und wir gehen auf die Baustelle. Wir gehen auf die Baustelle, sprechen mit den Leuten, um sie in ihrer gewohnten Umgebung abzuholen und dann auch wirklich die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen.
Das heißt, ihr macht das auch vor Ort, um vielleicht auch nochmal einen Blick zu haben auf den Arbeitsplatz, weil du hattest vorhin auch gesprochen von der Umgebung, von der Ausstattung, von in dem Fall jetzt Handwerksbetrieb, vielleicht Werkzeug oder generellen Ausstattungsmerkmalen. Das ist dann auch nochmal so ein Fokus, den ihr dann habt.
Genau. Also das ist natürlich die Arbeitsplatzausstattung, egal ob es ein operativer Mitarbeiter ist oder im Büro, die hat natürlich sehr hohen Einfluss dann auch auf, wie man sich fühlt auf der Arbeit. Und das hat natürlich einen hohen Einfluss dann auch auf wie fühle ich mich wertgeschätzt und solche Themen.
Ja, gucken wir nochmal in den Bereich des Bindens von Mitarbeitenden rein. Auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe da nochmal so ein paar Zahlen rausgesucht von der Studie Mitarbeiterbindung 2030, ist von FAZ Business Media durchgeführt worden. Und da ging es so um die häufigsten Gründe für Kündigung oder Unzufriedenheit. Das war tatsächlich mit 48% Gehalt und Karrierechancen, gefolgt 37% Unzufriedenheit mit den Führungskräften und 34% eher mit einer unausgewogenen Work-Life-Balance. Also so klassische Themen, die wir auch im Podcast schon an einigen Stellen thematisiert haben, wo wir auch schon Tipps gegeben haben, wie kann man sich da besser entwickeln als Unternehmen. Das sind hier auch nochmal die klassischen Punkte, die in dieser Studie Mitarbeiterbindung 2030 aufkommen. Ist natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Die Forscher empfehlen hier tatsächlich mit einer starken Arbeitgebermarke zu arbeiten, an flexible Arbeitszeitmodelle zu denken und vielleicht auch individuelle Ansätze zur Karriereentwicklung im Blick zu haben. Also wie kann ich tatsächlich auch die Mitarbeitenden so fördern, dass ich einen Karriereplan aufstellen kann, aufzeigen kann, was sind die Möglichkeiten im Unternehmen, wie kann ich tatsächlich da auch vorgehen? Das ist auch wieder ein Thema, was in dem White Paper Fachkräfte im Service stark aufgegriffen wird. Ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt. Will hier nochmal so ein paar Sachen rausnehmen, weil das wirklich sehr konkrete Angebote sind, die tatsächlich da genannt werden, mit denen man ganz gut arbeiten kann. Also gucken wir auf den ersten Arbeitstag, tatsächlich auch, dass der Arbeitsplatz vorbereitet ist, vielleicht ja Willkommensgruß, Willkommensgeschenk, das Team nochmal kennenlernen. Ich habe auch von einigen Beispielen schon gehört, wo der neue Mitarbeitende schon im Team vorher nochmal aufgenommen wird, wo man vielleicht schon mal zusammen essen geht. Das will natürlich vielleicht auch nicht jeder, ne, aber das ist auf jeden Fall ein Angebot, was man ganz gut machen kann. Geht auch schon in den Bereich Onboarding mit rein, wo man einfach auch so eine Kombination aus formellen und informellen Elementen mit reinnehmen kann. Ja, also Einarbeitung, vielleicht auch über Paten und Patinnen arbeiten, die helfen können und die auch nochmal in der Probezeit einwirken können. Also dass man da auch nochmal guckt, wie läuft der Onboarding-Prozess, wie laufen die ersten Arbeitstage, gibt es Feedback-Gespräche, die man da nutzen kann. Also da einfach im Dialog zu bleiben mit dem Mitarbeitenden und ihn richtig auch abzuholen, dass er ins Unternehmen reinkommen kann. Mhm. Das Ende der Probezeit ist dann auch nochmal so ein Punkt, wo man eben nochmal konkret spricht. Das ist natürlich nachvollziehbar, ist ein passender Punkt, wo man vielleicht auch nochmal sagen kann, von unserer Seite passt es, ist es für den Mitarbeitenden aber auch in Ordnung, dass man ihm auch nochmal aufzeigen kann, wie können wir das noch anpassen, dass deine Erwartungen auch erfüllt werden, dass du da auch reinkommen kannst. Gibt es vielleicht weitere Benefits wie Weiterbildung, wo sich in der Probezeit gezeigt hat, da müsste man noch ein bisschen dran arbeiten, dass er da sich auch noch wohler fühlen kann mit dem, was er auch dann tatsächlich macht in der Arbeit. Gibt es nochmal Möglichkeiten bei der Arbeitszeit, Stichwort Homeoffice auch nochmal. Also das sind nochmal so Aspekte an oder so Stellschrauben, an denen man nochmal drehen kann, bevor es dann tatsächlich auch konkret wird.
Wie du schon sagst, Michael, es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die ein Unternehmen durchführen kann. Nein, ich gehe sogar so weit und sage, sie durchführen muss. Mhm. Emotionale Bindung ist sehr wichtig und die beginnt schon vor dem ersten Arbeitstag. Wir sprechen da von Pre-Onboarding, dem Schaffen von regelmäßigen Kontaktpunkten zwischen Vertragsunterzeichnung und dem ersten Arbeitstag. Mhm. Das kann zum Beispiel eine einfache Postkarte mit dem Titel »Wir freuen uns auf dich« sein, bis hin zu einem Willkommenspaket mit Merchandising-Produkten.
Ja, und dann für mich auch nochmal ganz wichtig, wenn wir nochmal auf den Punkt Entwickeln von Mitarbeitenden gucken, für mich auch nochmal ein wesentlicher Faktor, gerade jetzt auch in der aktuellen Zeit, wo man einfach nochmal auch anschließend an das, was du gesagt hast, es ist sehr teuer, Mitarbeitende zu verlieren und teuer, neue Mitarbeitende zu finden. Einfach zu schauen, wie kann ich die Mitarbeitenden auch so entwickeln, dass sie im Unternehmen einen Mehrwert liefern, aber dass das Unternehmen auch einen Mehrwert oder einen interessanten Arbeitsplatz bietet eben für den Arbeitnehmenden. Ja, das ist nochmal das Thema fachliche und persönliche Weiterbildung, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Aber auch nochmal zu gucken, gibt es vielleicht bestimmte Entwicklungsziele oder Pläne, die das Unternehmen hat, die aber auch der Mitarbeitende hat, dass man das nochmal übereinanderlegen kann und guckt, wie passt das zusammen, wie müssen wir es vielleicht anpassen, dass es auch funktioniert. Und wie kann ich auch nochmal im Dialog tatsächlich auch so einen kontinuierlichen Prozess anstoßen, dass man da einfach im Dialog bleiben kann. Ein starker Faktor offensichtlich, das hat mich ein bisschen überrascht, ist der Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Ist ja eher so eine, gefühlt so eine Pflichtaufgabe, die man machen müsste. Tatsächlich aber weisen auch verschiedene Studien auf, dass dadurch die Fluktuationsrate gesenkt werden kann. Also wenn man sich um die Gesundheit des Mitarbeitenden kümmert, wenn man aber auch tatsächlich nochmal sportliche Aktivitäten zum Beispiel bietet, gesundheitsfördernde Maßnahmen bietet, also auch nochmal auf diesen Mehrwert eingeht und auch nochmal auf den Zusammenhalt eingeht unter den Mitarbeitenden, wo man auch nochmal gemeinschaftliche Veranstaltungen anbieten kann. Auch nochmal ein spannender Aspekt, finde ich. Und dann für mich so ein Kernpunkt in dem Bereich von Entwickeln von Mitarbeitenden, tatsächlich auch nochmal Karrierepfade aufzuzeigen. Also zu zeigen, gibt es eine Führungslaufbahn, die man einschlagen kann? Gibt es Möglichkeiten, sich zu verändern, aufzusteigen, vielleicht auch mal in einen anderen Bereich zu gehen? Gibt es neue Rollen, die im Unternehmen geplant sind, auf die man vielleicht auch wechseln kann als Mitarbeitende oder Mitarbeiter?
Genau so ist es.
Ja, das Thema Nachbesetzung, das Thema Nachfolgeplanung, Mentoringprogramm, was wir auch ausführlich in unserem Podcast schon mal in 2 Folgen besprochen haben, wo wir über NAPTESCO gesprochen haben und gezeigt haben, so kann es natürlich auch gehen, dass da eine Begleitung stattfindet zwischen der Mitarbeitenden, die demnächst ausscheiden wird, und dieser Person, die nachfolgen wird, die also in den Job reinrutschen wird, und da einfach auch eng an der Mitarbeiterin zu sein, um zu zeigen, ja, das werden deine Aufgaben sein, wir begleiten dich auf dem Weg dahin, weil wir einfach wollen, dass du Teil des Teams bleibst und wirst in dieser Führungsrolle. Und das sind auch nochmal so spannende Möglichkeiten, wie ich finde, wo man einfach auch nochmal wirklich auch in Detail reingehen kann, was natürlich auch Aufwand ist fürs Unternehmen, klar, aber was natürlich auch einen Mehrwert hat.
Absolut.
Ja, Michael, lass mich nochmal fragen, wenn ich jetzt als Unternehmen tatsächlich auch beobachte oder als Personalabteilung beobachte, ich habe eine steigende Fluktuation oder ich möchte mich generell mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich auch erkenne, ich bekomme einfach keine weiteren Fachkräfte am Markt oder es ist sehr schwierig, Fachkräfte zu finden. Ich möchte mehr investieren in das eigene Personal. Was sind so aus deiner Sicht Empfehlungen für die ersten Schritte, die man tatsächlich dann auch machen kann?
Kommunikation. Investiert in Kommunikation. Das ist mein erster Rat. Ich hatte es gerade erwähnt, operative Mitarbeiter fühlen sich oft abgehangen von der Kommunikation. Es wird in der Zentrale etwas gemacht, was auch gut ist. Aber es wird nicht zielgruppengerecht kommuniziert. Und mit zielgruppengerecht kommuniziert meine ich, dass das reicht nicht, wenn auf einer Belegschaftsversammlung vom Vorstand eine Folie aufgelegt wird, einmal im Jahr, sondern da geht es wirklich, wie erreiche ich auch da meine Zielgruppe? Ich hatte gerade erwähnt, eine App auf einem Handy. Damit kann ich sehr viel erreichen. Wir sind Generation TikTok, und wir brauchen snackable Content, der entsprechend ansprechend gestaltet ist. Und da krankt es bei vielen Unternehmen, dass halt die Kommunikation nicht funktioniert, nicht zielgruppengerecht ist und gerade operative sehr oft abgehangen sind. Also um auf deine Antwort mit einem Wort zu sagen, ist wirklich, verbessert die Kommunikation.
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Also gerade wenn es ums Finden, Binden und Entwickeln von Mitarbeitenden geht, ist Kommunikation extrem wichtig, auch unter den aktuellen Bedingungen, die wir haben, wo vielleicht mehr mobil gearbeitet wird, wo hybride Teams zusammenkommen. Also da in die Kommunikation zu gehen, aus meiner Sicht auch vollkommen wichtig.
Absolut, Michael.
Gut, Michael, dann danke ich dir für den Input, auch dass du uns mal so einen Einblick gegeben hast, wie ihr tatsächlich auch arbeitet im Detail mit den Daten, wie euer System aussieht, wie das funktioniert, wie man da auch wirklich Vorhersagen treffen kann. Ein spannendes Modell, wie ich finde. Wer mehr wissen möchte, ich packe auch nochmal den Link zu eurem System, zu eurer Systematik in die Shownotes. Und ja, für heute sage ich vielen Dank und bis demnächst, Michael.
Dann bedanke ich mich für deine Zeit.
Tschüss.